SWR 2 Wissen.
Erstmal schönen guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Und wir haben heute drei neue. Moment, wo sind sie?
Hier stehen wir.
Hier? Erika, Annemarie, Gottfried. Das sind heute unsere neuen Teilnehmer, die mal wieder ausprobieren wollen.
Ein sonniger Sonntagmorgen, ein Waldparkplatz am Rande des Ell. Durch diesen sanften Höhenzug südöstlich von Braunschweig will Wanderführer Hans Lunkewitz heute mit 29 Frauen und Männern wandern.
Wir gehen jetzt hier erstmal den Elm hoch. Wir haben ca. 4 Stellen, wo wir unsere Übung machen. Und kurz vor dem Bornteich ist eine kleine Hütte. Dann machen wir eine kleine Pause.
Jeder Schritt macht fit. Die therapeutische Wirkung des Wanderns. Eine Sendung von Peggy Fuhrmann.
Und dafür gehen wir jetzt los und oben machen wir die erste Übung.
Auf geht's.
Auf geht's.
Ja, das merkt man schon, ne?
Ja.
Wenn ein bisschen hoch geht.
Alle starten mit forschem Schritt, obwohl der Weg durch den Buchenwald lange Zeit leicht aufwärts führt. Es sind mehr Frauen als Männer, viele Ältere, einige sogar schon über 80. Die meisten treffen sich seit Jahren regelmäßig zu den sonntäglichen Gesundheitswanderungen. Diese speziellen Wanderungen sind etwa 6 Kilometer lang und werden ergänzt durch gymnastische Übungen zwischendurch. Viele Teilnehmer kommen, weil sie fit bleiben und Krankheiten vorbeugen wollen. Doch einige hatten bereits ernsthafte gesundheitliche Probleme, bevor sie anfingen zu wandern. Ein Ehepaar Ende 60 erzählt:
Wir haben früher Tanzsport gemacht und ich habe dann ein bisschen mit dem Herz gekriegt und habe die Ausdauer nicht mehr so. Also wenn man praktisch einen Quickstep tanzt, dann blieb mir die Puste weg. Ja, irgendwo musste man sich dann ein bisschen anders bewegen und da haben wir das in der Zeitung gelesen von Herrn Lunkewitz hier, von Hans.
Wir wollten auch was gemeinsam machen.
Und wir wollten halt gemeinsam machen, genau. Das war eben ganz wichtig.
Bei mir ist die Bandscheibe mit 40 war ich durch einen Sprung ins Wasser querschnittsgelähmt. Das 3 Tage lang. In der Sportklinik haben sie mich dann auch gleich operiert. Kam alles wieder mit Anschluss, Heilbehandlung, alles den ganzen Quatsch. Dasselbe habe ich mit 50 normal erlebt, da war ich 3-mal in der Uniklinik. Hat auch wieder geklappt. Man muss dran kämpfen.
Die beiden wandern seit einem halben Jahr und fühlen sich inzwischen deutlich besser.
Mit dem Wandern, man kann ja auch mal extremer wandern, kriegt man alles wieder hin. Der ganze Körper ist fit, mit 68 total fit. Ich fühle mich also wie 40. Das Gefühl habe ich nun wirklich. Es hilft überall, ob die Libido oder sonst was. Der ganze Körper ist dabei. Und wir sind zusammen. Wir sind ja erst 44 Jahre verheiratet. Und andere, wenn man das sehen, die fühlen sich genauso gut. Die sind also noch 15 Jahre älter und immer noch super drauf. Und irgendwie spornt das einen auch an. Und man möchte das auch. Und unsere Enkel freuen sich, wenn wir so rumspringen können.
Das Konzept der Gesundheitswanderung entwickelten Physiotherapeuten der Osnabrücker Universität gemeinsam mit Experten des Deutschen Wanderverbandes. Gefördert hat diese Arbeit das Bundesgesundheitsministerium. Und Sportwissenschaftler der Universität Halle haben untersucht, wie sich diese Wanderungen auf die Gesundheit auswirken. Studienleiter war Professor Kuno Hottenrott, selbst ein leidenschaftlicher Wanderer.
Wir haben 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Sie waren mittleren Lebensalter, im Mittel 45 Jahre alt. Sie hatten keine besonders gute Fitness. Alle waren berufstätig. Das war auch eine gewisse Anforderung, dass sie eben das Wandern zum Beruf auch mit ausüben sollten. Einige hatten etwas erhöhten Blutdruck, aber so, dass er bisher noch nicht behandelt worden ist. Und nun war es natürlich auch spannend zu sehen, ob sich der Blutdruck durch die körperliche Aktivität auch verändert.
Für die Studie wanderten die Teilnehmer 7 Wochen lang 2-mal wöchentlich jeweils etwa 1,5 Stunden. Bei kurzen Pausen zwischendurch machten sie ausgewählte gymnastische Übungen. Die Übungen wurden im Laufe der Wochen anstrengender und die Strecken etwas länger. Sie führten dann auch durch hügeliges Gelände. Die Effekte des Trainings?
Es war für uns sehr überraschend, dass sich doch erhebliche Effekte gezeigt haben im gesundheitlichen Bereich, dass der Blutdruck gesunken ist, aber vor allem der Ruhepuls ist deutlich gesunken. Fast 15 Schläge war der Ruhepuls niedriger. Dann konnten wir feststellen, dass die Koordination, die Balance deutlich verbessert war. Das war auch sehr überraschend, wie die Teilnehmer sich fühlen bei einer gewissen Gehtempo. Wir haben im Vorfeld einen Leistungstest durchgeführt, 2 Kilometer gehen auf der Bahn im Stadion mit einer definierten Gehgeschwindigkeit. Dort haben wir die Herzfrequenz gemessen und dann konnten wir feststellen, dass die Teilnehmer nach diesen 7 Wochen niedrigere Herzfrequenzwerte hatten bei gleicher Gehgeschwindigkeit und sie fanden das Gehen weniger anstrengend.
Die gesunkene Herzfrequenz, also der langsamere Puls, weist darauf hin, dass das Herz besser mit Sauerstoff und Blut versorgt wird. Die meisten Teilnehmer nahmen außerdem einige Kilo ab und bei allen sank der Körperfettanteil. 3 Monate nach Abschluss der Studie untersuchten die Wissenschaftler der Uni Halle die Teilnehmer noch einmal. Sie wollten sehen, ob die positiven Effekte anhielten.
Das war schon erstaunlich, dass über 3/4 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Programm weitergeführt haben. Sie haben sich regelmäßig getroffen nach der Arbeit und wir konnten zeigen, dass die Werte sich weiter verbessert sogar haben. Der Ruhepuls ist noch weiter gesunken. Sie haben angegeben, dass sie sich viel fitter, vitaler fühlen, vor allem vitaler auch am Arbeitsplatz.
So, verteilt euch mal ein bisschen, dass wir einen vernünftigen Kreis kriegen. So, ihr könnt euch ein bisschen näher kommen. Dass wir jetzt noch unser Bauchtraining machen, was ja ein bisschen uns fordert. So, wir beginnen mit der rechten Seite, den Arm nach oben und ziehen das rechte Bein zum Arm. So, das ist für die seitlichen Bauchmuskeln. 5, 6, 7, 8. Wir wechseln die Seite. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Wir wechseln die Seite und etwas schneller. 1, 2.
Auf einer Kreuzung von 4, 2 Waldwegen 5, bilden die Wanderer 6, einen großen 7, Kreis. 8, nach dem Vorbild von Hans Lunkewitz heben alle den rechten Arm, 3, dann das rechte 3, Knie und drücken 4, anschließend den rechten 5, Arm angewinkelt 6, hinunter zum Knie. 7, 8, dies ist die erste von 8 Übungen, die zusammengenommen Muskeln des gesamten Körpers kräftigen und dehnen, außerdem Koordination und Gleichgewicht trainieren.
Ja, Bauch, Beine, Po, ne, sage ich immer. Der Bauch wird ein bisschen straffer, die Beine. Also es ist für alles, 6, für den gesamten Körper gut. Ne? 7, und an der frischen Luft.
Und jetzt der zweite Teil. Den rechten Arm wieder hoch.
Weil Gesundheitswandern so gut wird, bietet der Deutsche Wanderverband inzwischen für Wanderführer 6, und Physiotherapeuten 7, eine Fortbildung zum Gesundheitswanderführer 8, an.
Und Seitenwechsel.
In diesen Kursen lernen die Teilnehmer eine Vielzahl gymnastischer Übungen, die sich für unterwegs und für verschiedene Altersgruppen gut eignen. Heute gibt es bundesweit mehrere Dutzend Gesundheitswanderführer. Sie gehen mit ihren Gruppen durch städtische Parks oder durch Wälder und Wiesen außerhalb der Orte. Und zwar regelmäßig. Das sei besonders wichtig, so Kuno Hottenrott. Denn
viele gehen ja wandern im Urlaub, bauen eine gewisse Fitness auch dadurch auf. Aber die bleibt eben nur wenige Wochen erhalten und dann ist man auf dem alten Zustand wieder. Wir können unsere Fitness nicht speichern. Also wir müssen immer wieder körperlich aktiv werden, um tatsächlich fit zu bleiben.
Die WHO empfiehlt, dass sich jeder Erwachsene wöchentlich mindestens 2,5 Stunden mit mittlerer Intensität bewegen sollte, um Krankheiten vorzubeugen. Das bedeutet beispielsweise, 5-mal in der Woche eine 1/2 Stunde zügig zu gehen oder zu wandern. Eine Alternative dazu sind mindestens 75 Minuten Bewegung wöchentlich mit hoher Intensität, wie beim Joggen oder Bergwandern. Auch diese Zeit sollten sportlich Aktive auf mehrere Termine verteilen, rät der Sportmediziner und Internist Dr. Robert Margery vom Berliner Zentrum für Sportmedizin. Das ist ein Untersuchungszentrum des Deutschen Olympischen Sportbundes.
Regelmäßigkeit beginnt eigentlich bei 2-mal wöchentlich. Denn wenn Sie an einem Tag einen Trainingsreiz setzen, passt sich der Körper an, aber nach 2 bis 3 Tagen können Sie diesen Trainingsreiz nicht mehr nachweisen. Der Körper fängt wieder an abzubauen. Das heißt, da muss der nächste Trainingsreiz gesetzt werden, um eine Verbesserung zu erzielen auf der einen Seite oder aber auch, um das Niveau zu halten überhaupt.
Die Rundwanderung durch den Elm nähert sich dem Ende. Ein langer, schmaler Weg mit weitem Blick über sanfte Täler mit Wiesen und Feldern führt am Waldrand entlang zurück zum Ausgangspunkt. Die Teilnehmer reden weniger und gehen gemächlicher als am Anfang. Alle wirken entspannt und zufrieden, als sie sich auf einer Lichtung noch einmal kurz sammeln.
So, liebe Freunde, wieder mal ein schöner Tag zu Ende. Hier an dieser Stelle möchte ich jetzt die Wanderung beenden. Wir haben nur noch 5 Minuten bis zum Auto. Mach's gut und kommt bald wieder.
Auf Japanisch heißt Wandern übersetzt im Wald baden. Eine poetische Umschreibung für den Erholungswert des Wanderns. Diese Erholung hilft ebenfalls, gesund zu bleiben oder zu werden. Resümee 2er Elmwanderinnen.
Die gesundheitlichen Aspekte sind enorm. soziale Kontakte, frische Luft, Bewegung, für alle Krankheiten vorzubeugen, arthrotische oder rheumatische oder alles Mögliche. Persönlich bin ich beweglicher, bin ich klein bisschen ausgeglichener durch diese jeden Sonntag auf frische Luft, paar Kilometer, paar Stunden.
Die Knochen sind besser in Bewegung. Man sagt, man rostet ein und dadurch entrostet man immer, um das mal so ganz klar auszudrücken. Ja. Man merkt es auch, wenn man dann mal ein paar Tage oder überhaupt mal nichts gemacht hat, dann wird man wieder steif in den Knochen. Und wenn man dann wieder wandern geht, merkt man das so richtig, wie sich das Ganze wieder so entspannt. Und man fühlt sich auch viel wohler dabei. Es macht auch Spaß.
Die Kombination von Wandern und Gymnastik vereint Konditions- und Muskeltraining für den gesamten Körper. Doch auch Gehen, Walken und Wandern allein helfen sehr gut, gesund zu werden oder zu bleiben. So analysierten britische Wissenschaftler der Universität Exeter in einer Metastudie Daten von mehr als 4000 Patienten mit einer chronischen Herzmuskelschwäche. Ergebnis der sogenannten Extra-Match-Studie: Bei diesen schwerkranken Patienten sanken Sterberisiko und Risiko einer Krankenhauseinweisung um jeweils etwa 20%, wenn sie mindestens 30 Minuten pro Tag zügig gingen. Auch Diabetespatienten profitieren von regelmäßigem Gehen.
Die sportliche Betätigung, das heißt die vermehrte Durchblutung der Muskulatur und der Energiebedarf, den die Muskulatur hat, das haben sehr günstige Effekte auf den Blutzucker und auf die Insulinausschüttung. Das heißt, dass die Patienten weniger Medikamente oder teilweise gar keine Medikamente benötigen, das ist der Idealfall.
So beschreibt der Berliner Sportmediziner Robert Margery den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und verringerten Blutzuckerwerten. Außerdem senkt regelmäßiges Gehen auch einen erhöhten Blutdruck.
Die Wirkung, die man erzielt durch regelmäßige Bewegung, liegt etwa auch auf dem Niveau von einem einzelnen Medikament. Man kann in der Tat die Medikamentengabe bei regelmäßiger Betätigung entweder reduzieren, teilweise sogar absetzen oder verhindern, dass überhaupt Medikamente genommen werden müssen, wenn man rechtzeitig interveniert. Das heißt also, rechtzeitig beginnt mit regelmäßig sportlicher Betätigung.
Mit dem Slogan „Jeder Schritt zählt“ wirbt die Deutsche Herzstiftung für ein Internetprojekt. Es soll zu regelmäßiger Bewegung anregen, um Herz-Kreislauf-Beschwerden und Bluthochdruck zu bekämpfen. Jeder Teilnehmer erhält einen Schrittzähler und kann täglich in dem Internetprogramm eingeben, wie viele Schritte er gelaufen ist. Das Programm errechnet dann, wie viele Kalorien der Teilnehmer durch die Bewegung verbraucht hat und macht Vorschläge zur Steigerung des Trainings. Dabei zählt tatsächlich jeder Schritt, jede Treppenstufe, jeder Gang im Büro oder in der Wohnung. Mindestens 7000 Schritte sollten es täglich sein. Optimal wären aber 10.000, so die Herzstiftung.
Das hört sich im ersten Moment relativ viel an, ist aber nicht so schlimm. Also im Postbote kommt mit Sicherheit auf die 10.000 Schritte, aber im normalen Verlauf nicht mehr.
Sagt Hartmut Schneider. Sein Arzt hatte ihm vor einigen Jahren empfohlen, 10.000 Schritte täglich zu gehen. Denn der über 70-Jährige litt unter stark erhöhtem Blutdruck und hatte verschiedene blutdrucksenkende Medikamente ausprobiert. Weil er alle schlecht vertrug, suchte er nach einer Alternative zu den Tabletten.
Und das habe ich jetzt auch zu meinem täglichen Ritual gemacht, dass ich also jeden Tag 10.000 Schritte laufe, auch bei jedem Wetter. So, das hat natürlich den Vorteil, sie kommen auch immer an die frische Luft und sind unterwegs. Und selbst wenn es schneit und stürmt, das habe ich mir wirklich zu einem eher einen Leitsatz gemacht, dass ich dann abends immer um 18 Uhr gucke, wie viele Schritte bist du denn schon gelaufen. Also jetzt bin ich beispielsweise 4.732 Schritte gelaufen, habe noch ein bisschen was. Aber das, wenn man das jetzt jahrelang schon macht, dann weiß man auch, welche Distanz, wie viele Schritte. Das fällt einem nicht mehr so schwer.
Der Erfolg? Ein Jahr lang konnte Hartmut Schneider komplett auf Arzneimittel verzichten. Inzwischen hat sich sein Blutdruck bei leicht erhöhten Werten eingependelt. Er nimmt nun ein wesentlich niedriger dosiertes Medikament, das er gut verträgt. Durch die tägliche Bewegung hat der vorher stark Übergewichtige fast nebenbei auch viele Kilo abgenommen. Und?
Ich hatte also auch Beschwerden an den Knien, Schulterprobleme und all diese Dinge. Und die sind doch fast weg. Also auch beim Treppensteigen, dass die Luft ausging. Also wenn ich jetzt meinen Sohn besuche, da ist kein Fahrstuhl, der wundert sich immer, wie ich die 4 Treppen rasant nach oben komme. Also der Faktor Bewegung hat eine so immense Wirkung, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Regelmäßiges Gehen und Wandern lindert also viele chronische Beschwerden oder verhindert, dass solche Krankheiten überhaupt entstehen. Vor allem jüngere Frauen und Männer bevorzugen aber häufig Aktivitäten, bei denen sie sich stärker auspowern können, wie etwa beim Joggen. Doch das Laufen hat so seine Tücken, warnt Robert Margery.
Das Laufen ist intensiver, der Kalorienverbrauch ist größer, also sind die Effekte auch deutlicher da und auch leichter zu erzielen, also auch in kürzerer Zeit zu erzielen. Aber man muss die körperlichen Voraussetzungen dafür haben. Man kann nicht einfach jedem das Laufen empfehlen, das ist ganz schwierig. Da muss also der Bewegungsapparat mitspielen, das Körpergewicht darf nicht zu hoch sein und so. Das Gehen ist insofern sehr gut, weil es eine sehr schonende Belastung ist.
Zwischen Gehen und Joggen gibt es aber fließende Übergänge. So sind zügiges Wandern in hügeliger Landschaft und langsames Joggen ähnlich fordernd. Nur wer flott läuft, strengt sich körperlich deutlich mehr an als ein Wanderer. Die Gesundheit fördern Joggen und Wandern auf etwas unterschiedliche Weise, sagt Kuno Hottenrott von der Uni Halle.
Am besten man macht beides, denn das Wandern hat den Vorteil, dass ich länger unterwegs sein kann. Nicht nur eine Stunde, ich kann auch zwei und mehrere Stunden unterwegs sein. Das hat sehr positive Effekte, vor allem auf den Fettstoffwechsel, auf das Blutsystem. Und das Joggen hat natürlich wiederum Vorteile auf das Herz-Kreislauf-System. Es wird stärker beansprucht. Die Fitness kann schneller erhöht werden im muskulären Bereich. Also beides ist eigentlich hervorragend, um sich körperlich fit zu halten. Wandern und Joggen.
Doch nicht wenige, die beginnen, regelmäßig längere Strecken zu gehen, zu wandern oder zu laufen, stellen bald enttäuscht fest, Rücken-, Knie- oder Sprunggelenke schmerzen nach dem Training, manchmal sogar anhaltend. Kuno Hottenrott nennt mögliche Ursachen.
Wir wissen heutzutage, dass eben höhere frequentes Gehen und auch Laufen weniger gelenkbelastend ist als eben mit großen Schritten und mit großer Amplitude. Manche haben die Fußstellung sehr weit nach außen, sie haben aber auch manchmal keine Stabilität, das heißt, hier fehlt die Rumpfkraft, also der Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur, die ist zu schwach, damit kippt das Becken immer seitlich ab, auch teilweise nach vorn. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade beim Wandern, dass man eben auch die Mitte stärkt, das heißt also auch ein Bauchkrafttraining durchführt, um hier entsprechend eine Stabilität im Gangbild zu haben.
Jeder sagt, ich habe zwei Beine, ich kann jetzt laufen. Und trotzdem kann man da halt einiges falsch machen, was dann wirklich langfristig zu Schmerzen führt.
Die Biomechanikerin und Sportwissenschaftlerin Dr. Verena Schwachmeier vom Julius-Wolf-Institut der Berliner Charité überprüft mit Gang- und Laufanalysen, ob jemand auf eine Weise geht oder läuft, die Beschwerden verursacht. Im Trainingsraum des Institutes joggt Thomas Neidmann auf einem Laufband, das für Gang- und Laufanalysen präpariert ist. Zwei Kameras filmen den jungen Mann von der Seite und von hinten und Sensoren im Laufband erfassen, wie seine Füße dort aufkommen. Kameras und Sensoren sind mit einem Computer und zwei Monitoren verbunden. Verena Schwachmeier zeigt auf dem Bildschirm mit den Kameraaufnahmen.
Hier kann man schon mal einen ersten Blick werfen darauf, wie ist die Schrittbreite von der Seite, wie ist die Schrittlänge. Tritt derjenige mit der Ferse auf, mit dem Vorfuß oder mit dem Mittelfuß? Wie ist das Becken? Sackt das hier ab? Also es gibt einem gewisse Rückschlüsse über den muskulären Zustand.
Auf dem zweiten Bildschirm sind die Fußabdrücke in verschiedenen Farben zu sehen. Diese Farbunterschiede demonstrieren, wie stark Ferse, Mittelfuß oder Ballen belastet werden. Blau oder grün bedeutet, hier kommt der Fuß mit geringem Druck auf. Orange signalisiert starken Druck.
Was wir hier also sehen können, ist der Fußdruck stärker unter dem Vorfuß, Mittelfuß, Ferse? Gibt es links und rechts vielleicht Unterschiede? Oder gibt es Unterschiede innerhalb eines Fußes, dass der Patient vielleicht mehr auf der Innenkante oder auf der Außenkante läuft? Man kann auch sehen, ob die Füße nach innen oder außen gedreht sind. Gibt es da vielleicht rechts, links Unterschiede?
Daran lässt sich erkennen, ob ein Läufer Fußmuskeln, Sprung- oder Kniegelenke unnötig strapaziert. Thomas Neidmanns Fußabdrücke zeigen eine gleichmäßig verteilte Belastung, weil er mit dem Mittelfuß auftritt. Die Kameraaufnahmen bestätigen den guten Eindruck.
Bei ihm würde ich jetzt sagen, was er sehr gut macht schon mal, positiv. Er setzt den Fuß unter dem Körperschwerpunkt bzw. nur leicht vor dem Körperschwerpunkt auf. Das erlaubt ihm jetzt, mit dem Mittelfuß aufzutreten. Das macht er sehr gut. Auch von hinten kann man sehen, die Schrittbreite bei ihm ist sehr gut ausgeglichen oder ist im mittleren Bereich. Das Becken ist stabil, die Beinachse ist stabil. Es sieht auch sehr symmetrisch aus. Das heißt, ich hätte jetzt hier gar nicht so viele Kritikpunkte zu sehen. Von hinten würde ich noch mal schauen. Man kann hier einen ganz leichten Schulterhochstand links sehen. Das ist aber eigentlich im Normalbereich. Also jeder hat eine gewisse Asymmetrie in seinem Körper. Hier würde ich eigentlich sagen, ist noch im Normbereich.
Thomas Neidmann schaltet das Laufband aus. Noch etwas außer Atem erzählt er, dass er regelmäßig joggt.
Kleinen Moment. Wenn die Zeit da ist, auf jeden Fall. Wenn es hochkommt, zweimal die Woche, schätze ich mal so. Seit anderthalb Jahren versuche ich das umzusetzen, genau.
Anfangs hatte er allerdings einen Laufstil, der Knieschmerzen provozierte. Eine erste Laufanalyse vor einigen Monaten zeigte die Ursache. Er setzte beim Joggen zuerst mit der Ferse auf.
Ich glaube, 90% der Leute machen das. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, kommt man, glaube ich, auch nicht auf die Idee, dann anders zu laufen.
Warum der Fersenlauf so belastet, beschreibt Verena Schwachmeier.
Viele Läufer machen klassischerweise den Fehler, dass sie eine sehr lange Schrittlänge haben, mit dem Fuß sehr weit nach vorne greifen, den Fuß aufsetzen, sehr weit vor dem Körperschwerpunkt und sich dann quasi mit dem Fuß nach vorne ziehen.
Das führt oft zu Knieschmerzen.
Biomechanisch gesehen ist es viel praktischer, wenn man den Fuß eher unter dem Körper aufsetzt und sich dafür mehr nach vorne schiebt. Das heißt, das Bein während der Stützphase länger auf dem Boden lässt und das Becken und den gesamten Körper weiter nach vorne schiebt.
Doch wer seinen Laufstil umstellt, braucht Geduld. Sonst strapaziert er wiederum die Achillessehnen zu sehr, wie Thomas Neidmann aus eigener Erfahrung weiß.
Wenn man das halt schnell umstellt, ist das eine komplett neue Belastung. Ja, da muss sich die Struktur halt erst anpassen. Da muss man halt mal schauen, dass man vielleicht nur 10 Minuten in dem Stil läuft und dann wieder seinen normalen, ich sag mal alten Laufstil benutzt und mit der Zeit halt immer weiter das Pensum steigert, um sich da anzupassen.
Inzwischen sind seine Muskeln trainiert und die Schmerzen weg. Ziel einer Laufanalyse sei aber nicht, Menschen ihr individuelles Gang- oder Laufmuster völlig abzutrainieren, betont Verena Schwachmeier.
Das können und wollen wir auch nicht oder nur begrenzt verändern. Was man aber machen kann, ist, dass man sehr simple Parameter wie zum Beispiel die Schrittlänge, die Schrittbreite oder die Schrittfrequenz optimiert und leicht verändert, ohne dass man dabei wirklich in sein individuelles Laufmuster eingreift. Auch wenn man jetzt muskuläre Disbalancen hat, dann kann man durch Muskelkräftigung dem entgegenwirken und seinen Laufstil optimieren. Bis ganz in die Tiefe kann man noch gar nicht so reingehen, weil es einfach individuell ist.
Gehen, Walken und Laufen können Sportfreunde auch im Fitnesscenter oder zu Hause auf einem Stepper oder Laufband. Doch wer sich draußen in der Natur bewegt, verspürt deutlich mehr positive Effekte. Kuno Hottenrott schwärmt.
Man kann abschalten komplett. Auf dem Laufband, im Fitnessstudio, begleitet durch Fernsehen, anderen Medien, anderen, die auch laufen gleichzeitig. Oder auch zu Hause allein in einem Fitnessraum wird man das nicht erreichen können. Also ich bin ein sehr starker Befürworter, Sport in der Natur auszuüben, weil natürlich auch das Licht einen positiven Effekt auf uns hat. Also die positiven Effekte von natürlichem Licht. Vitamin D-Haushalt ist bei vielen Menschen deutlich erniedrigt. Das ist wichtig für eben unsere Stütz- und Bewegungszeit, vor allem für den Knochen. Aber auch für andere Dinge hat das Vitamin D natürlich eine hohe Bedeutung.
Bewegung in der Natur dient der Gesundheit noch auf andere Weise. Das haben Untersuchungen unter anderem der Sporthochschule Köln gezeigt. Dr. Freak Baumann vom Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin fasst zusammen.
Wenn wir in der Natur sind, können wir sehen, wie sich unser Blutdruck zum Beispiel absenkt, wie unsere Pulsfrequenz sinkt, wie wir Entspannungserlebnisse haben, die wir durch kaum eine andere Therapie erleben können.
Die speziellen positiven Effekte von Bewegung in der Natur haben Freak Baumann zu zwei sehr besonderen Forschungsprojekten angeregt. Er untersuchte, wie sich wochenlange Wanderungen auf Krebspatienten in der Nachsorge gesundheitlich auswirken. Nach einem vorbereitenden Training wanderte für seine Studie eine Gruppe von Männern mit Prostatakrebs über die Alpen. 530 Kilometer und 20.000 Höhenmeter in 5 Wochen. Und eine Gruppe von Brustkrebspatientinnen pilgerte in 7 Wochen über den Jakobsweg von Südfrankreich nach Santiago de Compostela. Beide Gruppen wurden medizinisch betreut.
Um diese Wanderprojekte zu verstehen, müssen wir zunächst einmal die Umstände einer Tumorerkrankung in ihrer medizinischen Therapie verstehen. Eine Krebserkrankung bedeutet über Monate eine Situation, in der die Patienten viel in Krankenhäusern liegen, in der die Patienten viel in sterilen Einheiten sind, in der der Bezug zur Natur verloren geht. Und aus diesem Grunde haben wir uns auch für die langen Wanderungen entschieden. Wir möchten etwas zurückgeben, was über viele Monate einfach nicht möglich war. Und das war der Kontakt, der regelmäßige und der intensive Kontakt mit der Natur. Und dahingehend wollen wir also den Patienten die Möglichkeit geben, wirklich in die Berge hineinzuwandern oder auf lange Wanderwege, um diese Entspannung, die Studien nämlich zeigen, die wir haben, durch Aufenthalt in der Natur zu erleben.
Um zu ermitteln, welche gesundheitlichen Effekte die langen Wanderungen hatten, nahmen die Ärzte den Teilnehmern vor, während und nach der großen Tour Blut ab. Sie untersuchten die Konzentration der sogenannten freien Radikale und der Radikalfänger im Blut.
Freie Radikale sind Moleküle, die in unserem Blut herumschwirren, und diese treten vor allem unter Stresssituationen auf. Also chronischer Stress führt dazu, dass also diese freien Radikale ansteigen, und diese können chronische Erkrankungen provozieren. Man beobachtet im Rahmen von Studien, dass körperliche Aktivitäten diese Radikalen senken. Und das gibt es bislang bei Tumorerkrankten noch nicht, diese Studien. Aus diesem Grunde haben wir uns also auf die Fahne geschrieben, eben das also durch diese langen Wanderprojekte auch zu überprüfen und vor allem auch in der Nachhaltigkeit.
Bei beiden Gruppen war nach den wochenlangen Wanderungen die Zahl der freien Radikale im Blut stark gesunken, während Radikalenfänger, also Moleküle, die freie Radikale unschädlich machen, in sehr viel höherem Maße vorhanden waren. Hinzu kamen psychische Veränderungen. Depressive Verstimmungen und Schlafstörungen waren verschwunden, unter denen fast alle Teilnehmer seit der Erkrankung immer wieder gelitten hatten. Und eine Nachuntersuchung ein Jahr später zeigte, die positiven Effekte hielten an. Denn fast alle hatten die tägliche Bewegung während der langen Wanderungen als so bereichernd empfunden, dass sie seither regelmäßig walken oder joggen. Es ging diesen Wanderern wie den meisten Menschen, die ihren Lebensstil verändern wollen. Ein nachhaltig motivierender Einstieg hilft sehr, den inneren Schweinehund auszutricksen.
Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich schwer, Verhalten zu ändern. Um so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, sollte man sich etwas suchen, was einem Freude macht. Und dann sollte man versuchen, das ein halbes Jahr durchzuhalten. Und dann fängt es an, sich zu verselbstständigen. Wir haben häufig die Effekte, dass so 2, 3 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen etwas sehr intensiv betrieben wird und das Ganze dann abflacht. Weit entfernt davon ist, eine regelmäßige Lebensstiländerung zu sein.
Weiß Dr. Robert Margery vom Berliner Zentrum für Sportmedizin. Doch er verspricht, wer durchhält, wird reich belohnt. Denn schon nach wenigen Wochen mit regelmäßigem Gehen oder Wandern sind positive Effekte deutlich spürbar.
Nach 3 bis 4 Wochen spüren Sie schon, dass Sie vielleicht leistungsfähiger sind, Sie nicht so schnell aus der Puste kommen, Sie vielleicht auch mehr Kraft haben, Sie besser schlafen. Regelmäßige Bewegung hat ja Einfluss auf praktisch den gesamten Alltag. Und da sehen Sie Veränderungen.